Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu, ihr hört den täglichsten Spiele-Podcast der Welt. Und bei mir heute Morgen ist ein Michael, aber nicht mein Michael, sondern der Micha von 2 Spielermodus. Wunderschönen guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Du bist ja sonst immer bei Micha zu Gast.
Ja, ich hab schon
was mich überlegt. Beim Hören immer völlig durcheinander bringt, Micha und Micha. Aber endlich podcasten dann jetzt wir auch mal wieder zusammen.
Ja, was heißt mal wieder? Wir beide tatsächlich zum ersten Mal. Ich habe auch schon überlegt, ob ich dich einfach auch Micha nenne, der einfache Teil, aber dann bin ich nicht so verwirrt.
Ja, dann nenne ich dich Daniel, dann sind die Leute völlig verwirrt.
Wow.
Also, wir haben uns heute hier zusammengefunden, klingt so förmlich, gell? Wir haben uns heute zusammengefunden, um über ein Spiel zu reden. Wen wundert's? Natürlich reden wir über Spiele hier bei Insert Moin. Wir haben heute ein ganz, ganz tolles Spiel mitgebracht. Ja. Ein Spiel wie ein Rausch. Ein Spiel, was uns die Sinne raubt, die Voxel um die Ohren haut und was uns beide sehr begeistert hat. Die Rede ist von Nex Machina. Ein Spiel für den PC und die PlayStation 4 von der wunderbaren finnischen Entwicklerfirma Hausmarque oder Hausmarque oder wie man auch immer das aussprechen mag. Ich sage ja gerne Hausmarque.
Ja, ich finde es auch schöner, aber ich fürchte, die heißen einfach Hausmarque, sind nur so geschrieben dann, ne?
Ja. Ja. Aber sie schreiben so ein bisschen Französisch, deswegen spreche ich sie auch so aus, auch wenn es Finnen sind. Und ja, ihr habt richtig gehört, für PC, das ist wirklich ein Novum. Zwar gibt's die schon eine ganze Weile, die Hausmarque-Entwickler. Die haben schon sehr, sehr viele Spiele gemacht. Also am bekanntesten dürften sie, glaube ich, sein über die Stardust-Geschichte. Ja. Super Stardust. Aber die haben in den 90er Jahren schon auf dem Amiga schon Spiele entwickelt, haben auch mal ein paar Snowboard-Spiele gemacht und so weiter. PlayStation 4-Besitzer kennen sie wahrscheinlich durch Resogun. Das war einer der Launch-Titel. Oder Alienation, was war noch bekannt? Dead Nation auf der PlayStation 3 war auch ein recht bekannter Titel. Und wir haben neulich drüber geredet, sie planen gerade Matterfall. Da haben der Micha und ich in der E3-Folge drüber geredet. Und die haben ein neues Spiel rausgebracht, jetzt eben PlayStation 4 und PC, Nex Machina. Und Michael, beschreib doch mal, was Nex Machina ist.
Ich glaube, wenn man Resogun sich vor Augen führt mit dem so ein bisschen mit dem Grafikstil, dann hat man schon mal einen ganz guten Eindruck. Allerdings ist Nex Machina ein noch klassischerer Twin-Stick-Shooter, der ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit bietet. Man spielt halt nicht ein Raumschiff, was sich auf diesem Zylinder bewegt, was ich ja damals einen extrem coolen Kniff fand bei Resogun.
Ja.
Man bewegt sich halt wirklich auf verschiedenen Ebenen. Und die Gegner strömen halt von allen Seiten auf einen ein. Und ja, im Prinzip ist es ein ganz klassischer Twin-Stick-Shooter. Man versucht, den Gegnern auszuweichen. Man hat einen sehr wichtigen Dash, den man sehr viel benutzt. Und in der Zwischenzeit versucht man halt wirklich mit dem rechten Stick möglichst präzise sehr, sehr viele Gegner abzuschießen.
Während man mit dem linken versucht, nicht getroffen zu werden.
Während man einfach nicht sterben möchte die ganze Zeit.
Ja, weil die schießen nicht einfach nur, sondern ich finde, Nex Machina ist das uneheliche Kind zwischen dem Genre Dual-Stick-Shooter und Bullet-Hell-Shootern.
Ja, ja, ja.
Das sind unfassbar viele Kugeln auf dem Bildschirm, unglaublich viele Laserstrahlen, das ganze Ding leuchtet dir so dermaßen in Neonfarben entgegen und auch die Explosionen. Und Bullet Hell hat ja immer so einen klassischen, wenn man so einen Screenshot von Bullet Hell Shootern sieht, dann sieht man immer so Wellen, ringstrahlige Wellenformen mit rosa Kügelchen. Und genau das gibt's hier nämlich auch bei Nex Machina. Bestimmte Feindtypen lassen halt an die 50, 60 Schüsse gleichzeitig fallen und du navigierst dich dann da langsam durch. Aber du bist halt kein Raumschiff, sondern ein, was ist man eigentlich? Das habe ich bis heute nicht so richtig verstanden. Ein Mensch, der gegen wild gewordene Maschinen kämpft, oder? So ein bisschen Terminator-Story.
Ich hab mir jetzt in Vorbereitung auch noch mal ein, zwei Reviews angesehen. Und einer hat sich tatsächlich versucht, darin irgendwie eine Story zu erkennen. Und ich glaube, man ist einfach in einer fiktiven, von Roboterwesen dominierten Welt, in der die Menschen unterjocht sind. Und das kann man auch nur daher irgendwie ableiten, dass man halt Menschen rette zwischendurch. Das genau. ist auch so ein immer so eine kleine Subaufgabe, die halt völlig optional ist, die einen aber unglaublich triggert, auch in diesem Abschnitt. Ansonsten hat das es hat eigentlich keine Story. Das ist so, das hat mich sehr an vom Flair so an alte Amiga-Spiele erinnert. So man springt halt einfach rein und irgendwie ergibt alles Sinn, aber wo dahinter dann das Worldbuilding oder so ist, das ist völlig egal eigentlich. Ne? Weil,
ja, selbst Cannon-Vater hatte mehr Hintergrundgeschichte.
Absolut, natürlich. Ich weiß sogar noch, wie die ersten Soldaten hießen.
Und das Geile bei Nex Machina ist ja, dass sie es auch wirklich selbstbewusst so machen. Also es gibt einen Arcade-Modus und es gibt einen Arena-Modus. Es gibt ja nicht mal eine Story-Kampagne, sondern es gibt einfach nur den Arcade-Modus. Und die Intro-Sequenz besteht aus einer Sekunde einer Szene, wo der oder die Protagonistin auf einem Motorrad fährt, für wirklich eine Sekunde lang fährt auf so einer Straße, runterhüpft, im Level landet und es geht sofort los. Und wenn du nicht sofort den Joystick bewegst, also dein Gamepad, den rechten Analogstick bewegst, bist du sofort tot. Also du wirst wirklich im wahrsten Sinne des Wortes sofort reingeschmissen. Und das muss man vielleicht noch dazu sagen, warum dich das vielleicht auch so ein bisschen an Resogun erinnert. Man spielt immer so kleine Level-Areale, also es gibt insgesamt 6 Welten.
5,
mit
oder?
Fünf, aber es gibt noch so eine Bonuswelt daneben. Also es gibt 5 Welten im Arcade-Modus, genau. Und die sind in so kleine Abschnitte unterteilt, die man automatisch verlässt, wenn man alle Feinde ausgeräumt hat. Also wenn die spawnen so auf diesem Areal. Und diese Arealfläche, die ist begrenzt durch Blöcke, durch Tore, durch irgendwelche, am Anfang ist man in so einer Dschungelwelt, später ist man in so einer Eiswelt, das sind dann halt irgendwie Eisblöcke und Wände. Und deswegen hat es auch so einen Resogun-Charakter, weil man automatisch eben aus dieser Ebene dann heraus transportiert wird, wenn der Level abgeschlossen ist und du landest im nächsten Levelabschnitt. Es wird aber kein Ladescreen oder sowas dir angezeigt, sondern die Welt dreht sich wie so ein Kubus. Mal fährst du irgendwie so gefühlt 3 Stockwerke höher, kämpfst dann auf dem Areal weiter. Also es wird dir auch nicht erklärt, warum das jetzt passiert. Das gehört einfach zu dieser Spielmechanik dazu. Und das hat mich so ein bisschen an Resogun erinnert. Einfach die Mechanik steht im Vordergrund.
Ja, völlig. Das ist aber auch ein wahnsinnig cooler Effekt. Also das ist ein Vorteil. Also dieses ganze Spiel basiert grafisch ja auf einer Voxel-Engine. Was zum einen sich in unfassbar geilen Partikeleffekten äußert, also da müssen wir bestimmt später nochmal drüber reden. Und zum anderen, wie du schon sagst, man springt halt so von Abschnitt zu Abschnitt auf einem, ja, irgendwie Würfel, aber man weiß nachher wirklich nicht mehr, wo oben und unten ist im Prinzip. Das ergibt in sich auch überhaupt keinen Sinn, diese Welten. Müssen sie aber auch nicht. Also niemand, auch völlig durchgedrehte Maschinen würden nicht solche Welten bauen. Aber das ist halt so cool, weil du halt innerhalb dieser Welten hast du halt 15 Abschnitte jeweils, die sich schon irgendwie auch ein bisschen unterscheiden und die haben halt das sehr gut genutzt, um diese einzelnen Abschnitte auch wirklich mit so, wie du schon sagst, einzelnen Kniffen auszustatten, dass dann halt die mal durch Abgründe begrenzt sind, mal durch Lavafelder, mal durch irgendwelche Energiebarrieren und so. Ja. Und das, die haben sich halt einfach eine Welt geschaffen, in der sie komplette kreative Freiheit so ausleben konnten. Und das ist mega, mega cool. Also das,
ja. Und dadurch funktioniert das Spiel auch ganz anders als Alien Nation oder Dead Nation, bei dem man ja so wirklich durch eine realistische Welt in Anführungszeichen läuft und auch so quasi sich voranarbeitet. Es hat zwar auch Gegnerwellen und auch Dualstick, aber es funktioniert ganz anders, weil man sich eben nicht frei bewegen kann, sondern diese Mechanik so stark im Vordergrund steht, dass man das auch braucht, zu verstehen, was die Entwickler jetzt gerade in dem Levelabschnitt von dir wollen, um den Highscore zu knacken. Also ich gebe mal ein kleines Beispiel. In der ersten Welt, dritte Etage oder sowas, da gibt's einen kleinen Hidden Level. Den musst du dir aber freiballern. Ne? Und wenn du an einer bestimmten Stelle lang genug draufhältst mit deiner Knarre, dann öffnet sich dort so ein kleines Terminal und dann wirst du quasi in eine Zwischenstage umgeleitet, wenn der Level vorbei ist. Genauso mit den Menschen und so weiter. Wenn du die einsammelst, gibt's Bonuspunkte. Dann gibt's auch noch Kisten, die du zerstören kannst. Da sind manchmal Bonus-Items drin, manchmal Multiplier, also so richtig klassischer Arcade-Modus. Gibt's dann halt einen doppelten Experience-Bonus für Punkte, nicht für Erfahrung, sondern Multiplier für Punkte. Und das kannst du alles innerhalb dieses Areals machen, aber du hast begrenzte Zeit, weil in dem Moment, wo du den letzten Gegner in diesem kleinen Areal ab schießt, wirst du automatisch weitergeleitet. Ja. Gleichzeitig, wenn du aber zu lange brauchst, kriegst du wieder einen Malus, weil dann dein Multiplier abfällt. Also das muss man so jonglieren im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Wie lange halte ich mich jetzt noch in diesem Bereich noch auf? Oh, mein Multiplayer ist weg. Multiplier ist weg. Ich möchte aber noch diesen Bonuslevel. Möchte ich diesen Menschen noch einsammeln? Ah, zack, ja. Nächster Level.
Ja, und jetzt kommt ja auch noch, dass du, wenn du die Menschen einsammelst, geht auch noch so ein Human Combo Counter läuft dann runter. Also du musst sie auch noch in einer bestimmten Zeit dann den nächsten wieder einsammeln.
Bevor sie gefressen werden.
Genau, ja, ja. Teilweise auch von Gegnern tatsächlich gefressen werden. Und ja, wie du schon sagst, jonglieren ist ein wirklich gutes Wort. Und am Anfang, also beim ersten Durchlauf, da hast du gar keine Zeit, überhaupt über sowas nachzudenken. Also ja. Ich habe es auf dem leichten Schwierigkeitsgrad tatsächlich erstmal angefangen, um mich so leicht reinzugrooven. Und da bist du nach der ersten Welt bist du erstmal froh, dass du da halt durchgekommen bist. Und dann kommt halt dieser klassische Arcade-Punkte-Sammel- oder Punkte-Abrechnungsscreen nach dem ersten Endgegner. Und dann siehst du, ja, so und so viele Menschen hast du noch nicht gefangen. Ach ja, es gibt übrigens noch versteckte Menschen. So, ach so, habe ich keinen gefunden. Es gibt versteckte Level. Ach so, habe ich keinen gefunden. Dann gibt's noch drei verschiedene Gegnertypen, die du von denen es jeweils fünf.
So Spezialgegner.
Genau. Ja. Und die werden dir auch noch ausgewertet und du sitzt nach dem ersten Mal da so und denkst, wow, ich habe jetzt die erste Welt auf ganz einfach geschafft, bin völlig geflasht und ich habe nichts von diesen Secrets mitbekommen. Und spätestens in dem Moment macht's entweder Klick oder man ist völlig überfordert. So. Bei mir hat's
ja beides. Man ist völlig überfordert, ja, aber stimmt. Es macht Klick.
Ja.
Und dann merkt man nämlich auch endlich mal wieder ein Spiel, was nicht prozedural generiert ist. Weil die Level sind immer gleich. Die hätten dieses Spiel auch locker machen können mit prozedural generierten Leveln, weil die Mechanik steht so im Vordergrund, das hätte auch funktioniert. Aber ich find's gerade geil, dass sie es nicht gemacht haben. Jeder dieser 15 Abschnitte ist handcrafted mit Secrets, mit Verstecken, mit fiesen Gegnern, die dann auch so in Kombination, wenn du den einen nicht schnell genug erledigst, dann entsteht so eine Art Todesfalle, weil dann halt zwei Laserstrahlen dich halt wirklich so in die Enge treiben. Ja. Das heißt, du musst dir dann manchmal auch überlegen, gerade in den höheren Schwierigkeitsgraden, mache ich jetzt erst diese Laserbarriere weg, erledige ich erst diese Masse an Gegnern, da laufen gerade 50 irgendwie so Krabbelspinnenviecher auf mich zu, mache ich die zuerst platt, aber dann kommt der Laser und so weiter. Und das ist wirklich ein großer, großer Wiederspielreiz.
Ja.
Dass man diese Level irgendwann auswendig kennt, aber immer noch irgendwas zu entdecken hat. Und mit einem höheren Schwierigkeitsgrad fühlen die sich auch wieder komplett anders an. Und aber, das ist großartig.
Ja, das ist auch für diese Entscheidung, die du gerade genannt hast, da hat man ja keine Zeit für. Also das klingt jetzt so, als würde man das abwägen, aber das muss rein intuitiv laufen. Also du hast, da ist so viel Action und so viel Gespratze auf dem, du funktionierst ja irgendwann einfach nur noch.
Yeah.
Aber das ist so ein geiles Gefühl. Das hat also lange kein Spiel mehr so geil hingekriegt. Also das schreit wirklich an jeder Ecke so Arcade Machine. Ne? Also das könnte ohne weiteres genauso halt auf einem Automaten umgesetzt sein. Und ich glaube, da würden sich heute noch Leute drum versammeln. Weil es halt genau wie du sagst, ne, es hat halt diesen wahnsinnig hohen Wiederspielwert. Es hat diese klar erkennbaren Secrets, die man finden kann. Es hat diese klaren Abschnitte. Es hat halt auch du kannst halt wirklich definitiv besser werden. Du kannst das absolut auf Highscore spielen. Aber du bist halt die ersten wahrscheinlich, wenn man die Zeit aufwenden möchte, die ersten 10, 20 Stunden erstmal damit beschäftigt, das Spiel auf einem hohen Level überhaupt zu beherrschen. Weil
so lang würde ich es jetzt nicht sagen, ehrlich
gesagt. Also ich glaube, ich habe jetzt gerade mal, also wie gesagt, ich habe es auf einfach habe ich es durchgespielt, auf normal fast. Und jetzt habe ich gerade mal, um den Vergleich zu haben, auch in diesem Veteranenmodus, was ja nur die zweithöchste Schwierigkeit ist.
Ja,
und da habe ich in der ersten Welt im fünften Level schon kein Land mehr gesehen. Also deswegen glaube ich, wenn du da wirklich, wirklich so richtig, richtig gut drin werden willst, mal abgesehen davon, dass natürlich irgendwann im Alter, wie man ja weiß, die Reflexe auch so ein bisschen einschlafen. Wahrscheinlich werde ich nie so gut, aber ich glaube, um das zu meistern, da muss man schon richtig viel Zeit reinsetzen. Das glaube ich schon.
Ich kann ja mal so ein bisschen noch ein paar Einordnungsdaten geben.
Ja.
Also die erste Welt spielt man in 10 Minuten.
Ja.
Habe ich mal jetzt drauf geachtet, weil man hat 5 Leben. So 5 so Motorhelme, Motorradhelme. Ja. wenn man getroffen wird, beim ersten Treffer ist man futsch. Dann spawnt man in dem Level, in dem man sich gerade befindet, wieder an der Stelle. Die Aliens sind aber wieder frisch da. Die Menschen muss man wieder neu einsammeln. Also es ist ein kompletter Restart an diesem Abschnitt. Und du kannst eben 5-mal getroffen werden. Du kannst auch Schilde einsammeln. Dann kannst du mal einen Treffer, kannst du dann aushalten. Und dieser Dash, den musst du eben benutzen. Du kannst eben durch so Schüsse durch mit dem Dash durch. So.
Ja, muss
so. Man hat 5 Level, aber im einfachsten Schwierigkeitsgrad hast du so viel Continues, wie du willst. Das heißt, du kannst ohne Probleme stundenlang da dran sitzen und diesen Arcade-Modus, bis du halt alles mal gesehen hast. Da wird keiner für bestraft, wenn er stirbt. Du verlierst halt deinen Highscore. Klar. Und die erste Welt sind 10 Minuten, die anderen Welten, da braucht man ein bisschen länger, aber wie gesagt, so 5 Welten, also in 1 bis 2 Stunden maximal, also 1,5 würde ich jetzt mal so sagen, ist man durch den Arcade-Modus durch. Ja, so ja. Halbe Stunde, wenn man sehr gut ist, würde ich mal sogar schätzen.
Ja, ich denke mal, Speedrunner werden uns da wahrscheinlich immer noch eines Besseren belehren, aber ja, so in der Richtung würde ich auch
denken. Genau. Aber wenn man ein bisschen so nach Secret sucht, dann würde ich sagen, in 1 Stunde bis 60, 90 Minuten, sowas um den Dreh, ist man da durch. Und dann geht das Spiel ja wirklich erst los. Vom Schwierigkeitsgrad, finde ich, ist dieser einfache Arcade-Modus, ich habe am ersten Abend so ein bisschen die erste Welt reingespielt, mir die Modi angeschaut und am zweiten Abend habe ich dann eigentlich schon das mit bis zur 4. Welt bin ich ohne groß zu, also mit den 5 Leben durchgekommen, quasi auf dem ersten Versuch. Und dann bin ich aber ständig gestorben. Und dann habe ich ein paar Continues gebraucht, weil dann habe ich auch gemerkt, so in der 4. Welt hat's dann so ein bisschen angezogen.
Ja.
Und bin dann mit 2, 3 Continues da problemlos durchgekommen. Aber wie du schon gesagt hast, in dem nächsten Schwierigkeitsgrad, da geht das Spiel erst so richtig los dann, gell?
Ja, sehe ich genauso. Was vielleicht noch wichtig ist, du hattest ja gerade erwähnt, dass man hat halt 5 Leben, und wenn du einmal getroffen wirst, stirbst du halt, ne? Also, abgesehen davon, du hast ein Schild. Was halt wichtig ist, es hat auch so eine Mini-Dark Souls-eske Mechanik noch drin. Mhm. Du verlierst halt 1 deiner Power-Ups, die du zwischendurch einsammelst, von denen wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben.
Ja, machen wir jetzt.
Ja, machen wir jetzt. Okay, ich fange mal damit an, dass man 1 verlieren kann. Also, wenn du stirbst, verlierst du 1 und du musst zu der Stelle in diesem Levelabschnitt wieder hinkommen, um das neu einzusammeln. Und wenn du auf dem Weg natürlich wieder stirbst, ist das weg und du verlierst ein anderes Power-Up, was echt hart sein kann. Ne? Und nach einem, wenn du halt die 5 Leben verloren hast, dann fängst du halt bei 0 an mit deinem Charakter. Und das ist
besonders nicht geil, ohne, wenn man schon beim Endboss ist. Ja, ist mir 2-mal passiert, beim Endboss damit zu stehen. Ja.
Das habe ich dann auch gehabt. Ja, das ist halt noch sowas, was den Schwierigkeitsgrad halt gerade auf den höheren Schwierigkeitsgrad dann noch mal anzieht. Weil es gibt halt, im Prinzip macht es manchmal sogar Sinn, eine Welt komplett neu anzufangen. Weil wenn du in so einem richtig harten Levelabschnitt bist, und die kennst du ja nach dem ersten Durchgang auch, und du hast gerade da dein Continue gebraucht und hast nichts mehr, dann ist das wahnsinnig schwer. Also wenn du voll ausgerüstet bist, also es gibt so Sachen wie ein Dreifach-Dash, es gibt ein Schild, den du dann haben kannst, das sind halt so deine passiven Verbesserungen, dann kann der Dash auch noch explodieren, das hilft sehr. Und dazu gibt's dann halt noch besondere Sekundärwaffen, und wenn du deine Lieblingssekundärwaffe hast und diese passiven Perks, sag ich mal, dann bist du schon deutlich, deutlich stärker, ne? Und wenn du die verlierst, ist das ein völlig anderes Spiel, dann bist du einfach das Opfer. Also das ist aber auch cool.
Ja, aber in den hohen Schwierigkeitsgraden kannst du es eigentlich gerade knicken.
Ja, also, komplett. Ja, sicher.
Du kommst dann einfach auch nicht mehr weit, dann musst du halt wirklich nochmal anfangen. Lass uns mal ein bisschen über die Upgrades reden. Also die funktionieren sehr klassisch. Es gibt dann eben größere Schussreichweite, dann gehen deine Schüsse eben halt weiter. Das heißt, du kannst weiter auf dem Bildschirm entfernte Gegner treffen, was sehr hilfreich ist.
Ja.
Und da gibt's dann eben so verschiedene Abstufungen. Also mehr Power in den Schussreihen, weitere Streuung, ja, so eine Schussstreuung, wie man es aus klassischen Shootern eben auch so kennt. Und wenn die voll aufgeladen ist, dann schneidest du dich halt durch die Gegner wie Butter. Das ist total geil. Und das brauchst du halt auch, weil die Gegnermassen sind wirklich immens. Also wir reden davon, dass stellenweise, wenn du jetzt nicht schießen würdest, hättest du nach 5 bis 6 Sekunden, hättest du, lass mich lügen, 70, 80 Feinde um dich rum.
Ja, das locker, kann gut sein. Ja, kommt auf den Levelabschnitt natürlich an, aber wenn du diese Würmer noch mit zurechnest und diese Kriechviecher und die großen Gegner, und dann musst du natürlich auch noch auf die achten, die theoretisch auch noch schießen. Also du müsstest schon auf 70 Sachen achten und die in der richtigen Reihenfolge beackern. Das geht dann halt nicht mehr. Ne? Das Also wahrscheinlich.
Und die sekundär. Und ist, also die addieren sich so auf, also ja. Schussweite und genau, Stärke ja. und Streuung. Und dann gibt es die Sekundärwaffe, die zufällig erscheinen aus Kisten,
sage ja, ich jetzt mal. Ganz zufällig sind sie nicht, ne? Also ich glaube, die, also es gibt halt dieses Item Sekundärwaffe und das zählt dann aber durch. Also es ploppt halt zum Beispiel, also es gibt, glaube ich, es gibt ein Schwert, es gibt eine Smart Bomb, es gibt diesen Schuss, den du schießen kannst und dann zur Detonation bringen kannst. Es gibt einen Laser und es gibt den unfassbar so guten Powershot.
Der ist was super.
Ja. Abstand die beste Sekundärwaffe ist. Ja. Und die laufen aber so durch. Also das ist so ein bisschen. Ja, du kannst es halt theoretisch, wenn du die Zeit.
Wenn du die Zeit hättest,
wollte ich gerade sagen, wenn du auch noch so gut bist, dass du es abtimen kannst, wann du da hingehst, um das einzusammeln, dann könntest du die theoretisch aussuchen, aber ja. du bist über jede Sekundärwaffe erstmal glücklich.
Ja, also in der Realität ist es so, oh, Sekundär, was war das? Ich drück mal die Taste, oh, Schwert, scheiße.
Ja, Schwert, scheiße, das sehe ich auch so. Das habe ich noch nie so ganz gerafft. Ich meine, ist cool, aber nein.
Nein, es gibt halt so eine Nahkampfschwertwaffe, die wirklich sehr schwach wirkt im ersten Moment, aber ich glaube, die ist wirklich für Experten da, weil das ist die einzige der Sekundärwaffen, die diese Bullets zerstören kann. Und das ist bei manchen, in manchen Situationen ist es extrem wertvoll, wenn man halt weiß, wie man sie einsetzt. Also ich glaube, das ist dann wirklich so dieses Expertending, dass man sagt, ich schneide mich quasi durch diese Bullets durch und kann dann mit dem normalen Schuss irgendwie punkten. Ja. Aber im normalen Spiel ist dieses Schwert relativ nutzlos. Dann gibt es diese Sekundärwaffe mit dem Zünder. Ja. Da vergisst man vor lauter Stress immer, man wirft das Ding los und vergisst immer, den Zünder zu zünden.
Oder man macht viel zu früh, weil man irgendwie hektisch und panisch ist. Oh Gott, nein, falsch. Und dann ist auch schon wieder zu spät.
Ja, der Laser ist ganz geil, weil der so, der hat halt so einen Dauerstrahl.
Ja, bei dem finde ich mega gut, dass du dich dann so, der hat halt so einen gefühlten, ja, Rückstoß ist nicht das richtige Wort, aber du bewegst dich dann auf einmal so schwer langsam, so als hättest du halt
eine so mega
mächtige Waffe in, also super gut. Also das haben die vom Steuerung sowieso über jeden Zweifel erhaben. Und in dem Moment fühlt sich das dann auch nochmal noch cooler an. Also sehr, sehr cool. Also die Waffe mochte ich auch sehr, ja.
Genau, der Powerschuss ist wie so ein Sniper, der lädt sich so ganz kurz auf, so und dann, wenn die Strahlen so in der Mitte sind, musst du halt loslassen. Damit machst du dann die großen Gegner auf einmal platt.
Ja,
das ist schon alles, ziemlich geil.
Also das war auch mit Abstand immer die Waffe, wo ich gedacht habe, boah, jetzt läuft's, weil die kann einem schon ziemlich den Tag retten, ja.
Ja. Und dieser Flow, den du angesprochen hast, wenn man dann halt wirklich so durch eine komplette Welt ohne zu sterben durchgekommen ist, immer am Endboss der jeweiligen Welt angekommen ist, klassische Bosse, die über so mehrere Stufen dann laufen, muss halt irgendwie 3-4 Mal kaputtballern, kommen Mini-Minions oder irgendwelche Laser-Barrieren oder so, die sind alle ganz cool. Aber ja, genau. Ja. Die sind okay, aber die, da müssen wir jetzt auch drüber reden, die Effekte, die Grafikeffekte, die Steuerung, die Flüssigkeit des Spiels und der Spielspaß, die sind enorm hoch. Aber ich finde so das Weltendesign, das Bossdesign, das Gegnerdesign ist relativ schwach.
Echt? Nee, ja. Weiß ich nicht. Nee, ich habe mich da. Ich weiß, ich fand's halt extrem stimmig. Also ich sag mal, das gewinnt jetzt nicht den Kreativitätspreis wahrscheinlich, wobei einige, zum Beispiel die Menschen auffressen, die haben auch so komische Robotentakel hinten dran und sind so richtig fett. Also ich finde, die Gegner an sich unterscheiden sich schon sehr cool. Das sind aber jetzt nicht so viele verschiedene. Also ich würde mal tippen, 10 verschiedene Typen insgesamt.
Ja.
Ne? Aber da schon ein paar kreative Sachen. Zum Beispiel diese Discs, die sie übereinander stapeln und die so nacheinander wegschießt. Das fand ich schon alles cool.
Aber es hat nicht so eine eigene Identität. Also ich finde, gerade wenn man jetzt zum Beispiel Outland nimmt vom gleichen Studio, ja, das hat so einen unfassbar guten Style und so einen künstlerischen Anspruch. Und auch Dead Nation waren halt Zombies, klar.
Ja, klar.
Aber auch Resogun war halt auch so ein bisschen generischer Sci-Fi-Gegner-Wellen. Und das ist halt hier bei Nex Machina auch. Die sind halt so austauschbar. Es funktioniert schon so in der Welt, aber du hast halt so ein bisschen so die klassische Dschungelwelt, du hast halt ein bisschen die Eiswelt. Also, weißt du, das?
Ja, gut, das
da
stimmt.
Da ist kein eigener Charakter drin in dieser Welt.
Ja, ich glaube, wenn man das als Kritik formulieren will, dann ja. Ich könnte aber auch mir vorstellen, und das wäre jetzt das das Nette fürs Entwicklerstudio, dass sie es auch vielleicht ein bisschen bewusst gemacht haben, um diesen Arcade-Flair wirklich noch mal zu unterstreichen und dieses bisschen Retro-Feeling, was das Spiel halt auch auszeichnet, weil das erinnert halt schon auch so ein bisschen an so alte Shoot'em-ups, ne, die man halt ganz früher gespielt hat. Da gab's halt auch nicht so diese Riesenvarianz. Und das Gute daran ist, dass die Gegner nicht so, ja, wie soll man das jetzt sagen, so mega aufwendig gestaltet sind halt, die sind halt sehr klar voneinander zu unterscheiden. Also ich finde es extrem wichtig, gerade in so einem Spiel, in so einem unfassbar schnellen Spiel, dass du immer weißt, was jetzt gerade von wo dich wie bedroht. Ne? Und das kann man an den Gegnern, finde ich, sehr gut ablesen. Und ja, aber ich verstehe schon, was du meinst, aber ich fand es eigentlich sehr, sehr stimmig im Ganzen.
Ja, es ist in sich ist das alles stimmig. Ja. Es ist halt, wie du gesagt hast, nicht sehr kreativ, aber für ein Arcade-Game, für das, was es sein will, funktioniert es. Das ist nicht die Frage. Ja, man kann das gut unterscheiden und auch die Sprache auf dem Bildschirm funktioniert. Gerade weil so viel auf dem Bildschirm ist, ist es ja extrem schwer.
Ja.
Und wie du schon gesagt hast, es wird sehr deutlich gemacht, wo spawnt jetzt was. Es wird dir sehr deutlich gemacht, wo kommt jetzt gleich ein Schuss auf mich zu. Die Farben sind auch so gewählt, dass dir immer klar ist, was ist Dekoration, was kann ich schießen, was kann ich abschießen, was kann ich zerstören. Die ganzen Partikeleffekte behindern dich auch nicht in deiner Optik, weil diese Partikel anders sind als die Gegnermassen. Ja, also das ist ganz, 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 ganz gut gemacht, dass du nie das Gefühl hast, wenn du stirbst. Bitte?
Hey, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Das kann man nicht hoch genug loben.
Und das hat vielleicht einfach auch Abstriche gekostet oder einen Kompromiss, dass man sagt, okay, dann stellen wir halt das Gegnerdesign zurück, weil so arg achtet man ja dann auch nicht drauf. Also das Spiel ist so schnell und actionreich, dass ich mir jetzt auch nicht einzelne Tentakel dieser Kreaturen anschauen würde oder sowas. Nee, also das ist Jammern auf hohem Niveau. Ja. Weil du gerade Retro-Feeling gesagt hast, haben wir eingangs nicht erwähnt. Eugene Jarvis hat an dem Spiel auch mitgearbeitet. Also sie haben sich sehr viel Inspiration von Robotron genommen. Ein ganz, ganz früher Videospiel-Arcade-Automat, den Eugene Jarvis mitentwickelt hat. Der hat auch Flipper-Design für Atari und Williams und solche Geschichten.
Cruisin' USA hatten wir gerade noch erwähnt, das, was man wahrscheinlich am ehesten sonst noch kennt.
Ja. Genau, und der hat auch mitgewirkt, also dieses Vorbild Robotron, das ist ein Ticken zu alt für meine Generation.
Ja,
das kam 82 zuerst raus, da war ich zarte 5 Jahre alt und Arcade bei uns in Europa, nicht in Europa, bei uns in Deutschland, war ja eh nicht so. Aber das ist mir auch nicht über den Weg gelaufen. Ich kenn's vom Retro-Games und so, aber genau, also da gibt's auf jeden Fall eine Verbindung.
Ganz witzig, wenn man sich das jetzt mal auf YouTube anguckt und sich so die Levelübergänge und auch so dieses Gameplay mal auf Nex Machina überträgt, rein optisch, dann merkt man das schon irgendwo, wo da so die Parallelen sind.
Ja.
Also, ansonsten kannte ich jetzt von dem halt, wie gesagt, auch nur Cruisin' USA, Robotron, da war ich -2, als das rauskam. Also, das ist halt völlig an mir vorbeigegangen, natürlich. Aber ich finde es halt sehr bemerkenswert, dass sie das so gut übersetzt haben halt ins Moderne. Und ich versuche mal die ganze Zeit irgendwie Worte zu finden, um das zu beschreiben, was da auf dem Bildschirm abgeht. Ne, uns im Podcast, wir haben jetzt schon öfter mal so diese These aufgestellt, dass das Grafik irgendwie fertig ist. So, was soll denn noch besser aussehen? Ne? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wie willst du denn da noch mehr Effekte auf einen Bildschirm machen? Das ist einfach, das ist so schon so krass geil überladen und dabei dennoch so wahnsinnig gut lesbar. Du hast das ja gerade auch schon ausgeführt, aber das ist für mich so das absolute Meisterwerk an diesem Spiel. Abgesehen vom wirklich grandiosen Gameplay ist halt einfach die Präsentation. Das ist, und wir haben ja noch nicht mal angefangen, von der Musik zu reden.
Ja, aber die Präsentation steht bei mir schon im Vordergrund. Ja. Noch ein Wort dazu. Der Micha hatte im Podcast hier neulich ja neue Punk-Stile gesammelt. Dieselpunk und Steampunk kennen wir ja zu genügend. Die Hausmarquis nennt dieses Spiel oder diesen Look Cablepunk.
Ach geil, wusste ich noch.
Auch schön.
Ja, aber er gibt also irgendwie Sinn.
Ja, weil alles so verkabelt auch ist. Ja. So diese Maschinen sind so richtig schöne, klassische Maschinen, wo noch so die Drähte außen rausgucken. Musik, klassischer, treibender Techno
ja, Synthwave so, ne?
Synthwave, Punk, also, nicht Punk, Techno.
Doch, ja. Synthwave Punk, auch schön. Mal gucken, vielleicht gibt's da bald auch Spiele zu. ja, der Witz ist, ich bin tatsächlich über den Soundtrack zu dem Spiel gekommen, über euren Discord, witzigerweise. Also dann noch Kudos an den Sebo McPowers, glaube ich, ne, ja?
Ja.
Der mir, ich weiß gar nicht mehr, wie die Konversation da war, aber er postete halt den Ex Machina Soundtrack in den Discord und dann habe ich da reingehört und habe gedacht, oh geil, ne, das ist genau so mein Ding, wenn es um Spiele geht. Ne, ich bin ja auch der größte Fury-Fan auf dem Planeten. Also
den Soundtrack. Micha,
genau. Ja, nach, nee, vor Micha. Da kann er nicht gegen anstinken, weil ich habe die LP. Nee, also, wie auch immer. Also wenn man in die Richtung halt ja ohnehin schon gut hören kann und das auch noch so auf ein Spiel übertragen kann, dann weiß man auch, was in Ex Machina abgeht an Soundtrack. Und der ist richtig, 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 richtig gut. Und der passt so wahnsinnig toll.
Ja, und der hat halt auch diese Wirkung, die Res oder sowas hat.
Genau, also und der Soundtrack unterbricht mit ja auch dem nicht, Spiel, wenn man stirbt und so. Das ist so perfekt alles. Ich bin so begeistert.
Also man gerät ja wirklich, wie du vorhin schon angedeutet hast, man reagiert eigentlich nur noch und dieses Muscle Memory setzt dann irgendwann ein. Und man hat diesen Flow, dass man weiß, was man tut. Und auch das wollte ich vorhin noch sagen, man hat auch nie das Gefühl, es ist unfair. Das ist ja ganz wichtig bei so einem Spiel, weil du nicht irgendwie das Gefühl hast, ich habe jetzt überhaupt nichts mehr gesehen oder der Feind kam jetzt hier, hat gar nicht mehr klar gesagt, dass da jetzt was spawnt. Nee, das ist mir nicht einmal passiert, dass ich nicht gewusst habe, warum ich nicht gestorben bin. Ja. Einmal habe ich irgendwie Dash, Dash, Dash und dann beim vierten Dash ist mir eingefallen, ich habe ja nur einen Dreier-Dash. Weißt du, so.
Und das ist schon der Perk, du hast schon drei, das ist schon
genau.
Ja, nee, man ist wirklich immer selber schuld. Selbst wenn, und das passiert ja auch manchmal, dass man gerade in einem spawnenden Gegner steht, aber auch das hätte man vermeiden können, weil man sieht ja, wo die spawnen. Man hat nur, das Gehirn kommt halt nicht hinterher, aber das ist ja dann trotzdem irgendwie die eigene Schuld. Ich finde das auch, ich bin auch jemand, der relativ schnell so positiv gefrustet ist bei solchen Spielen. Ja, also ich werde so sekundenweise wütend auf mich selbst. Ja, nee, also zum Beispiel, das passiert ja bei Dark Souls oder so, da wird man halt sauer, so kurz, ne? Aber es gibt halt Spiele, da wird man sauer und denkt, du scheiß Spiel, Entschuldigung.
Ja, Super Meat Boy zum Beispiel.
Ja, nee, bei Super Meat Boy würde ich das auch anders sehen, da bin ich auch selber schuld. Oder du denkst halt, Gott, war ich blöd, ne? Und das kriegt dieses Spiel so wahnsinnig gut hin.
Ich finde, Super Meat Boy ist da wie Next Machina,
aber
auch nicht unfair ist.
Nee, eben, ja. Und ja, bei Super Meat Boy, der Unterschied ist halt, Super Meat Boy ist super klar von der Darstellung und Next Machina ist ja völlig überladen und trotzdem bist du dir immer sicher, das liegt jetzt nicht daran, dass da gerade 17.000 Sachen explodiert sind, ohne großartig zu übertreiben, weil wahrscheinlich sind es tatsächlich 17.000 Voxel, die da dran
locker durch
die Gegend fliegen. Du bist es halt einfach selbst. Und das ich bin so perplex über diese Game Design Leistung, die da hingelegt haben in allen Bereichen, das macht mich richtig happy.
Also ist auf jeden Fall ein Meisterwerk, was Hausmarki da gemacht hat. Ich finde auch der beste Dual-Stick-Shooter, den sie bisher gemacht haben, also mit Abstand. Ich fand die anderen echt gut, aber der hat nochmal ein ganz anderes Level hier. Der ist absolut großartig, ist auch echt nicht teuer. Also das muss man an so einer Stelle auch dazu sagen. Der kostet $20 auf Steam. Ich habe es auf dem PC gespielt, du hast auf der PlayStation gespielt.
Ich glaube, der ist auf Steam sogar noch günstiger.
Ja, also gerade ist ja eh ein bisschen
Sale. Ja, gut,
und es gibt nochmal 10% Rabatt auf Steam, wenn man Outland hat, was ich ja sehr sympathisch finde.
Ja, cool, ja. Genau. Ja,
so ist hier auch mal. Aber zur PC-Version, bei mir ist die butterweich gelaufen. Also ich habe eine GTX 970, ist wahnsinnig flüssig gelaufen. Also ich hatte das Gefühl, es hat 17.000 Frames pro Sekunde. Nicht ein Ruckler drin. Ich muss mal messen. Also ich glaube, ich habe einmal diesen Counter angehabt und ich glaube, im Intro-Logo hatte ich 512 Frames. Weiß aber nicht, was jetzt im Spiel war. Aber du hattest ein bisschen Probleme bei der Steam-Version, gell?
Ja, was heißt Probleme? Ich war eigentlich, ich habe den klassischen Endverbraucherfehler gemacht. Ich habe halt, einfach ignoriert, was da steht. Also ich hab meinen PC ein bisschen aufgerüstet in letzter Zeit, hab jetzt eine relativ okay, also ein bisschen höhere Grafikkarte als deine, so ungefähr im gleichen Bereich, wie auch immer, ist ja auch egal. Und war total sicher, dass dieses Spiel super bei mir laufen wird. Ne? Ich habe mich auch vorher so ein bisschen informiert und bin ja auch so ein bisschen Framerate-Junkie und habe gedacht, ja komm, spiel auf dem PC, ne? Es wird vielleicht noch geiler, ne? Kannst nur ein bisschen ja. Auflösung hochdrehen, pipapo. Und hab's dann gekauft und dann startete das nicht. Und dann, ja, wie man so denkt, ja, keine Ahnung, Grafikkartentreiber, Steam geupdatet, hast du nicht gesehen, startete nicht. Und ich habe andere Spiele gestartet, alles war super, ne? Und dann habe ich gedacht, ja, komisch, ne? Das scheint irgendwie an dem Spiel zu liegen. Und habe dann das Internet bemüht. Und es ist tatsächlich so, dass dadurch, dass Hausmark so hart an der PlayStation, an der Materie so programmieren, das sind ja PlayStation-Menschen, ne? Das ist ja das erste Mal, dass sie was nicht für die PlayStation machen, sind die wohl so mit der Architektur verbandelt, dass die beim PC-Port jetzt nicht selbst verschuldet, sondern offensichtlich kommen halt einige Prozessoren mit der Engine nicht klar. Und ich muss das jetzt aus Laiensicht erzählen, wahrscheinlich ist es nicht genau so, aber es gibt halt tatsächlich einzelne CPUs und nicht Grafikkarten, sondern wirklich CPUs, was bei Voxel-Spielen ja ohnehin immer ein bisschen kritisch ist, die damit nicht klarkommen. Also bei mir ist es tatsächlich so, man kann das auch im Steam Store nachsehen, es gibt 2, 3 Prozessoren, wo das Spiel einfach nicht startet. Dazu zählt der Phenom 2, den ich noch drin habe, was jetzt wirklich nicht der neueste Prozessor ist, aber immerhin auch ein Quad-Core, ne? Also nichts, wo man sich eigentlich Sorgen machen würde. Aber wenn man es auf Steam spielen will, dann unbedingt vorher gucken. Ich habe dann das erste Mal in meinem Leben den Refund in Anspruch genommen, weil es halt einfach nicht ging, ne? Und das war auch gar kein Problem, aber habe dann mit Kusshand das Geld dann nochmal im PSN ausgegeben, weil auf der PlayStation läuft es halt auch wahnsinnig gut, ne? Also man hat halt, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Auflösung dann ist, aber es läuft auf jeden Fall völlig butterweich in fixen 60 Frames. Insofern auf beiden Plattformen mit einem halbwegs potenten PC und mit einer normalen, ich habe nur eine Standard PS4, wahrscheinlich ist auf der Pro noch mal ein bisschen hübscher. Aber das ist auch so ein wahnsinnig butterweiches, unglaublich überladenes, supergeiles Spiel. Also ich habe mich, erinnerst du dich an die Urankündigung der PlayStation 4? Da gab es doch diese Physik-Demo, die da gezeigt haben, wo diese Kugeln einfach auf irgendeine Brücke runterfielen.
Ja, ja.
Also diese 15 Millionen Partikel oder so. Und genau das passiert in diesem Spiel. Es ist halt unglaublich viele kleine Dinge auf dem Bildschirm. Und da scheint die PlayStation einfach sehr gut in der Lage zu sein, das darzustellen. Deswegen da
Bei dem Hausmarke-Spiel würde ich mich auch nicht, da würde ich nie zweifeln, dass das auf der PlayStation nicht gut läuft.
Nein, die scheinen da wirklich gut zu sein.
Kurze Korrektur, oder nicht Korrektur, kurze Ergänzung. Natürlich gibt es das Spiel auch auf GOG.com. Also wir sind jetzt ja nicht irgendwie Steam.
Ach so, ja, nein, natürlich.
Steam only, wer das DRM-frei möchte, das kostet 16 Euro auf GOG. Da gibt es natürlich auch DRM-frei, genau.
Ja.
Auch mit Money-Back-Garantie, falls es nicht läuft.
Ja, jetzt kann man sich ja vorher informieren. Also, wie gesagt, bin ich normalerweise da auch so ein Hallodri und kauf erstmal, weil ich davon ausgehe, ja, das wird schon, ne? Aber da ist halt tatsächlich, und das kommunizieren die auch sehr offen, wenn man vorher mal liest, ne? Also, es steht auch direkt auf der Seite so, Vorsicht, solltet ihr den und den Prozessor haben, dann läuft's halt im Moment noch nicht.
Also, ich habe einen i5, ich habe einen Intel, da lief es ohne Probleme.
Ja.
Genau. Aber
ja,
wie gesagt, schaut nochmal nach.
Genau.
Die Sache mit, na, was wollte ich jetzt sagen? Local Co-op haben wir jetzt beide nicht ausprobiert. Ich habe mir aber ein Video angeschaut. Also es gibt einen Local Co-op-Modus, der ist eher so ein bisschen Bonus, oder das ist nicht Kern des Spiels, das ist kein Multiplayer-Spiel, es gibt keinen Online-Modus. Online gibt's wirklich nur diese Highscore-Rangliste. Man kann sich weltweit messen, wie weit man gekommen ist, wie viele Punkte man gesammelt hat. Dieser Local Co-op ist eher so eine Dreingabe. Sieht in den Videos ganz nett aus, aber verändert das Spielprinzip jetzt auch nicht. Also es bleibt alles gleich, nur dass du halt zu zweit herumrennst.
Ja, also ich hätte es gerne mal ausprobiert, aber ich glaube nicht, dass, ja, genau wie du sagst, ich glaube nicht, dass das eine grundlegend andere Erfahrung ist.
Nee, aber das Kernstück ist ja eigentlich dieser Arena-Modus, gell? Da müssen wir noch kurz abschließend drüber reden.
Ah, ja, stimmt, ja. Ja, da hast du, glaube ich, mehr reingespielt. Ich habe es jetzt nur einmal angespielt. Das ist ja, ja, wahrscheinlich erzählst du besser was dazu.
Wirklich nur kurz. Naja, also dieser Arcade-Modus, den spielt man halt so durch. Man kann zwischendurch auch nicht speichern, wie das halt so ist am Automaten. Wenn man halt K.O. geht, wirft man halt eine neue Münze rein. Der ist aber wirklich eher eigentlich dazu da, die Welten kennenzulernen und zu üben. So hatte ich das Gefühl. Oder eben halt einfach da einen Highscore zu erreichen. Im Arena-Modus wählst du dann einzelne Welten aus. Da gibt's dann auch später, schaltest du dann halt so nach und nach frei, so einzelne Abschnitte, bei denen dann so Modifikationen dazukommen. Also, keine Ahnung, zum Beispiel das Startgebiet mit besonders schweren Gegnern oder die Gegner rennen dann doppelt so schnell oder schießen irgendwie Laser, durch die du nicht mehr durchdashen kannst und so weiter und so fort. Also da steckt dann nochmal ein ganz, ganz großer Part Wiederspielwert drin, der dann durchaus auch nochmal motivieren kann, wenn man wirklich dieses Spiel so verinnerlicht. Aber das wäre auch so ein bisschen mein Kritikpunkt. Das ist eigentlich auch schon alles. Ja. Also dieses Unlockables. Also es gibt die tausende von Achievements, die man irgendwie erreichen kann. Die heißen hier Feats, glaube ich, oder Feasts.
Ja. Also sind nicht übersetzt mit Trophies. Also du kriegst nicht tausend Trophies, sondern wirklich In-game
Achievements, genau. Bei Steam sind die halt natürlich auch Steam Achievements. Ich weiß nicht, wie sehr sich die decken, aber du kannst halt so Sachen erreichen. Schaffe einen Level, fünf Levelabschnitte, ohne dich zu bewegen. Ja, also so ganz klassische Herausforderungen sozusagen. Oder töte so und so viel Bosse mit dem Schwert und solche Geschichten. Und die machen schon Spaß, aber da gibt's so viele davon, dass die eigentlich eher so automatisch passieren. Klar kann man sich da mal einen rauspicken und sagen, ah, den möchte ich jetzt irgendwie erreichen. So sich selbst eine Herausforderung machen. Aber irgendwie fehlt mir in dem Spiel abseits der Punktejagd so ein bisschen was zum Freischalten, Erreichen. Das hat mich irgendwie nicht so motiviert.
Ja, ich habe jetzt einmal nur in den Arena-Modus reingespielt und habe auch die erste Welt da schon nicht geschafft. Also in der Zeit, die ich jetzt hatte, leider. Mhm. Insofern glaube ich, dass das erstmal für sich selbst halt genug Motivation bietet, um gerade für den Gegenwert, den es bietet, für den Kaufpreis, der wirklich mehr als gerechtfertigt ist, da muss es natürlich jetzt nicht noch extrem viel mit In-Game-Unlockables unbedingt herhalten. Nö, aber ich gebe dir schon recht.
Ich wär mich nur über die Sachen, die drin sind, die machen irgendwie nicht so richtig Spaß.
Ja, stimmt. Also ich hatte jetzt auch nicht die Motivation, da irgendwo mich in der Richtung zu bemühen, das stimmt schon. Ja. Zumal man halt einfach auch tatsächlich nichts davon hat. Du hattest ja gesagt, es gibt so kosmetische Upgrades, ne? Das war mir, also selbst wenn, so, das ist jetzt ja auch kein Spiel, wo du darauf achtest, wie dein Avatar in irgendeiner Form ausgestattet ist, den siehst du eh nicht. So.
Ja, der ist eh so klein.
Ja, das stimmt schon. Das wäre vielleicht ein Kritikpunkt, also wenn man, klar, es gibt immer Kritik und das wäre sicherlich ein Punkt, den man ansprechen kann, klar.
Das ist der eine Prozentpunkt, der von 120% auf 119 runter, nee.
Oh nein! Nein. Aber warte, ich kann den einen Prozentpunkt wieder drauflegen, weil die Entwickler sind nämlich ziemlich cool. Wobei, ich weiß nicht, ob ich das cool finde. Ich habe erst gedacht, ich finde es cool. Hast du das mitbekommen? Die haben einen Pure Arcade Mode angekündigt. Mhm. Dass sie das Spiel, also wenn ich das richtig verstanden habe, bitte korrigiert mich, dass man das Spiel Free-to-Play quasi runterladen kann und wie in einer Arcade pro Leben 25 Cent bezahlt.
Das finde ich total witzig.
Finde ich auch mega gut. Wenigstens wird es noch ein anderer cool. Ja, weil das finde ich eine total geile Idee. Das ist aber, natürlich hat das immer so die Gefahr, dass da Menschen dann halt einfach zu viel Geld ausgeben. Ne? Aber das ist, wenn ein Spiel das machen darf, dann dieses, finde ich. Also wenn die das durchziehen, finde ich das mega cool.
Es gibt ja beide Möglichkeiten. Also du kannst es ja dann trotzdem kaufen. Aber die Idee finde ich einfach super, weil du kannst das Spiel im Prinzip dann umsonst durchspielen, wenn du gut genug bist. Und es wäre ja durchaus auch ein eigenes Achievement wert. Mit wie viel Geld hast du es geschafft, diese Punktezahl zu erreichen oder sowas in der Art?
Ja, also ja, klar. Ja.
In dem Kontext finde ich das völlig legitim, weil es auch mit so ein bisschen in Anbetracht der Verwandtheit zu Robotron passt es sehr, sehr gut. Ja. Ja, und das ist ja wirklich eher so ein Augenzwinkern-Modus. Ja. Aber absolut. Haben Sie es jetzt schon umgesetzt oder nur auf Twitter oder so angekündigt?
Ich habe nur bei Twitter gelesen. Also ich wäre privat insolvent nach dem ersten Durchspielen. Also, aber trotzdem, die Idee ist einfach, das zeigt halt irgendwie, die sind so self-aware. Ne? Die wissen einfach, was die da gemacht haben. Das merkt man, glaube ich, auch. Ich glaube, die merken es auch am Feedback. Ne? Also die, das ist halt so ein richtiges Fangame. Also das kann man wirklich auch nicht jedem empfehlen, also beim besten Willen. Es gibt sicherlich Menschen, die ersten zwei Levelabschnitte spielen und denken so, nee, will ich nicht. Aber wenn man...
Glaube ich ehrlich gesagt fast gar nicht. Also das macht trotzdem Laune, finde ich, weil es einfach so schön spratzelt.
Ja, zum Gucken bestimmt, aber ich glaube, es ist halt, ja, das ist halt schon irgendwo immer noch so ein nischiges Genre irgendwo, ne? Und ja. Aber Leute, die auch nur wirklich im Ansatz was dafür empfinden oder da auch nur ein bisschen Spaß dran haben, das ist also wirklich einer der besten Twin-Stick-Shooter. Ich habe ja vor fast einem Jahr mit Micha über Assault and Red Cactus da gecastet. Mhm. Also wer das mochte, Nex Machina ist. Es ist tatsächlich noch besser. Also es ist wirklich so krass geil. Es ist eins der besten Spiele dieses Jahr und das ist 2017 eine sehr hohe Ehre.
Absolut. Also der beste Twin-Stick-Shooter, den hat es auf jeden Fall schon inne. Ja. Sehr schön. Gut, also man hört, glaube ich, die Begeisterung für diesen Titel raus. Sollte man sich meiner Meinung nach nicht entgehen lassen. Und im Gegensatz zu Hausmarquee müsst ihr bei diesem Podcast auch nicht pro Minute 25 Cent nachwerfen.
Das wäre doch mal ein Konzept.
Ich habe auch gerade gedacht, das wäre doch eigentlich mal ein gutes Konzept. Aber ihr dürft natürlich trotzdem gerne was einwerfen, wenn ihr regelmäßig Insert Moin hört und denkt, hey, das ist doch eigentlich so toll, wie ich hier über Spiele informiert werde, so tolle Gäste wie den Michael. Das ist es mir wert, da mal ein paar Cent einzuwerfen. Dann würden wir uns freuen, wenn ihr dieses Projekt unterstützt, damit wir auch weiter fleißig podcasten können. Auf patreon.com/insertmoin könnt ihr dieses Projekt unterstützen und nur dank eurer Hilfe können wir das überhaupt machen. Also schaut doch da mal vorbei, würden wir uns sehr freuen. Und da gibt's dann auch alle Infos über die Pledges. Ja, ab $5 im Monat bekommt ihr dann auch das Komplettpaket, dann gibt's noch extra Folgen. Dann danke ich dir für diesen Besuch, Michael.
Ja, liebend gern, immer
wieder. Ich werfe jetzt mal 25 Cent in den Automaten. Ich muss nämlich noch den Level weiterspielen. Ich habe vorhin auf Pause gemacht.
Jo.
Der Endgegner wartet.
Der kriegt sie jetzt richtig. Jo, ciao.